Und wenn wir dann wieder eine Bildungsstudie kommt, auch im Ländervergleich, und wir wieder weit hinten sind, was ich wirklich sehr schade finde für Deutschland, weil wir das Potenzial auch haben, dass wir wieder ganz vorne sind, dann höre ich von den anderen Konsuln, ja, wir sind nicht besser geworden, ihr seid einfach schlechter geworden. Mhm. Ich sage immer, Lehrer sein oder Lehrerin sein ist so eine Art Berufung. Also da ist es nicht wie in der freien Wirtschaft. Ich fange um 8 Uhr an und um 16 Uhr oder um 17 Uhr habe ich Schluss und dann gehe ich nach Hause und habe Freizeit. So ist das, so funktioniert der Beruf des Lehrers nicht. Es ist einfach so, dass man natürlich eine Kernunterrichtszeit hat, aber die eigentliche Arbeit beginnt ja nach dem Unterricht. Das bedeutet, zu Hause bereitet man den Unterricht vor, man kümmert sich um die Sorgen und Probleme der Schülerinnen und Schüler, man korrigiert Klausuren, Klassenarbeiten. Das ist eigentlich ein 24-Stunden-Job. Man kann irgendwie nie richtig abschalten. Das funktioniert auch nicht. Umso trauriger ist es natürlich, dass wir jetzt auch in der Gesellschaft das jahrzehntelang das Bild der Lehrerin oder des Lehrers eher ins Negative rücken. Es ist schwierig, wenn man sagt, wir brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte, dass wir aber es nicht schaffen, die Lehramtsausbildung zu reformieren, zu ändern, praxisnah zu gestalten. Das müssen wir unbedingt machen. Also das allererste, was ich sowieso machen würde, ist das Praxissemester zu vergüten.
Herzlich willkommen bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin 25 Jahre alt, studiere Medizin in Düsseldorf und spreche mit Menschen, die mich interessieren, über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft. Heute machen wir weiter beim Thema Bildung. Hierzu ist bereits eine Folge mit der Landtagsabgeordneten Franziska Müller-Rech von der FDP erschienen. Mit ihr habe ich über Personalmangel, Chancengleichheit, mehr Praxis im Studium, KI und Infrastruktur gesprochen. Hört hier gerne nochmal rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Heute bin ich erneut zu Gast im Landtag NRW und durfte mit der Landtagsabgeordneten Dilek Engen von der SPD sprechen. Sie ist 44 Jahre alt, in Wuppertal geboren und aufgewachsen und seit 2022 Abgeordnete im Landtag. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Schon früh hat sie sich in der Schülervertretung engagiert und nach dem Abitur 2002 in Wuppertal Lehramt für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften studiert. Danach hat sie an einer Gesamtschule in Wuppertal gearbeitet. Seit 2012 ist sie Mitglied bei der SPD und engagierte sich zunächst in der Kommunalpolitik in Wuppertal und gewann 2022 ein Direktmandat für den Landtag. Im Landtag ist sie die schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sie konzentriert sich auf die Themen Bildung, Familie und Wissenschaft und sitzt unter anderem im Ausschuss für Schule und Bildung und im Wissenschaftsausschuss. Ja, erstmal schön, dass ich heute hier bei dir im Landtag sein kann und damit herzlich willkommen bei Deutschland, deine Demokratie, Frau Dilek Engen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung oder für die Anfrage. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und das ist meine allererste Podcast-Aufnahme.
Ah, wunderbar, das wusste ich noch gar nicht. Ja, sehr schön, ja, umso besser. Das Besondere heute ist ja auch, dass du selbst Lehrerin bist, was natürlich perfekt ist für unser heutiges Thema. Also, wie sieht gute Bildung aus, was sind die größten Probleme und eben auch die besten Lösungen. Vielleicht kannst du zu Beginn einmal kurz erklären, warum sich denn das Thema Bildung so durch deine Biografie zieht, warum du zunächst Lehrerin und dann auch noch Politikerin geworden bist.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte selbst Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich nie uns Schülerinnen und Schüler aufgegeben haben, uns unterstützt haben. Und also ich sag mal, meine Lehrerinnen und Lehrer waren ein Vorbild, hatten eine Vorbildfunktion. Und ich bin auch so eher ein sehr soziale Mensch. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und deswegen kam der Beruf der Lehrerin für mich auf jeden Fall in Frage. Ich habe das studiert. Ich bin 11 Jahre lang Lehrerin gewesen, bevor ich in den Landtag eingezogen bin. Und es hat mir auch wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist ja auch wichtig, wenn man auch eine Person hat als Lehrerin, die auch Verständnis zeigt für die Schülerinnen und Schüler. Das sind ja auch die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die auch eher sozial sind.
Wie würdest du denn ja den Alltag als Lehrerin dann beschreiben? Was so, also man hört ja oft, es ist total stressig, Personalmangel, es gibt so viele Probleme. Wie hast du das wahrgenommen?
Naja, es ist, ich sage mal, Lehrer sein oder Lehrerin sein ist so eine Art Berufung. Also da ist es nicht wie in der freien Wirtschaft. Ich fange um 8 Uhr an und um 16 Uhr oder um 17 Uhr habe ich Schluss und dann gehe ich nach Hause und habe Freizeit. So ist das, so funktioniert der Beruf des Lehrers nicht. Es ist einfach so, dass man natürlich eine Kernunterrichtszeit hat, aber die eigentliche Arbeit beginnt ja nach dem Unterricht. Das bedeutet, zu Hause bereitet man den Unterricht vor, man kümmert sich um die Sorgen und Probleme der Schülerinnen und Schüler, man korrigiert Klausuren, Klassenarbeiten. Das ist eigentlich ein 24-Stunden-Job. Man kann irgendwie nie richtig abschalten. Das funktioniert auch nicht. Umso trauriger ist es natürlich, dass wir jetzt auch in der Gesellschaft das jahrzehntelang das Bild der Lehrerin oder des Lehrers eher ins Negative rücken. Beispielsweise auch gestern in der Aktuellen Stunde, wenn dann mal wieder Fälle aufploppen, wo Lehrkräfte dauererkrankt sind und das medial total auseinandergerissen wird, ohne zu wissen, warum ist diese Lehrerin oder der Lehrer dauerkrank und wieso ist sie dann in der Kochshow aufgetreten?
Genau, das war der Fall. Also Lehrer, der krankgeschrieben war und dann in der Kochshow aufgetreten ist.
Also ich bin da sehr vorsichtig, wenn sie beispielsweise in einem Unternehmen sind und krankgeschrieben sind, darf man ja auch bestimmte Dinge machen, wie zum Beispiel spazieren gehen oder wenn es der Genesung gut tut, Sport treiben. Klar, in einer Kochshow sollte man nicht teilnehmen. Das kritisiere ich natürlich auch. Ja. Aber über 99,5% der Lehrerinnen und Lehrer leisten enorm viel Arbeit und leisten auch mehr Arbeit. Ich kenne keine Lehrkraft, die wirklich nur ihre Kernunterrichtszeit arbeitet, ihre 25,5 oder 28 Stunden im Unterricht plus Vorbereitungszeit. Es ist immer mehr. Mhm. Weil wir haben ja auch in der Gesellschaft momentan die Problematik, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die ganz große Sorgen haben. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen, die aus Familien kommen, die ganz große Existenzängste haben, Existenznöte haben. Und das hat sich ja auch das verschlechtert sich ja auch immer mit der Zeit. Mit der steigenden Inflation in Deutschland, mit den nicht mehr bezahlbaren Mieten, mit den steigenden Lebensmittelkosten, ist das für die Eltern, für die Familien nicht einfach. Und das spüren die Kinder ja auch. Und das spiegelt sich ja dann auch, das spüren sie dann auch im Klassenzimmer als Lehrkraft.
Ja, was würdest du denn sagen, sind so die Sachen, die sich in den letzten 10, 15 Jahren so in der Schule quasi geändert haben?
Naja, ich fange jetzt mal mit einem ganz banalen Beispiel an. Jetzt erstens natürlich, dass die Sorgen der Familien größer geworden sind, aber ich möchte erstmal zunächst auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar, dass die, als ich angefangen habe, ich bin Deutsch- und Soziallehrerin, ich unterrichte Deutsch und Sozialwissenschaften und habe beispielsweise immer darauf geachtet, dass meine Schülerinnen und Schüler in Sowie dann immer auch wussten, wie prüfe ich Nachrichten. Und das war 2011, 2012 das allererste Mal. Dann habe ich Zeitungen mitgebracht in die Schule und dann haben wir geguckt, wem gehört dieser Verlag und ist er eher ein CDU-Mensch, ist das ein SPD-Mensch oder neigt er eher dann zu den Grünen? Und heutzutage ist das ganz anders. Jetzt haben wir die ganzen TikTok-Videos, wo die AfD dann natürlich auch dann auch dominiert, weil die ja ihre ganzen Ressourcen nicht in die inhaltliche Arbeit stecken oder gesteckt haben, sondern von Anfang an in TikTok-Videos investiert haben und zu ganz schwierigen, komplexen Lösungen einfache Lösungen haben. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn sie dann irgendwie, ich habe das dann noch in der Schule dann gesagt, das sind auch teilweise Fake-Videos. Dann habe ich das auch mit meinen Schülerinnen und Schülern durchgespielt. Sie machen jetzt ein Video und dann nehmen wir ein ganz schwieriges Thema, beispielsweise, das war ja auch eine Zeit lang, dass Menschen Bürgergeld bekommen, die sind erst hier seit erst ein paar Wochen, die kriegen Bürgergeld. Deine Eltern arbeiten ja seit Jahrzehnten, du hast nichts. Und damit haben die ja auch leider auch ganz viele Stimmen dann eingefangen vor wenigen Jahren.
So eine klassische Wir und ihr Rhetorik, ne? Also wo man so zwei Seiten macht, also wir die hart arbeitende Bevölkerung und ihr die in Anführungsstrichen Sozialschmarotzer. Richtig. Das ist also von der AfD quasi so dargestellt.
Genau, das ist die Rhetorik der AfD und das spüre ich auch im Parlament, auch mir gegenüber. Also die haben ihr klares Bild, ich bin auch ihr Feindbild, A, bin ich eine Frau, B, habe ich Migrationshintergrund, C, bin ich Lehrerin, habe studiert, das passt denen ja auch gar nicht. Am liebsten möchten die natürlich, dass sie ihr Bild wahren können, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder mit internationaler Familiengeschichte, dass sie dann sagen, ach, das sind alles nur Sozialschmarotzer. Und das zeigt die AfD, das macht die AfD und das finde ich natürlich ganz gefährlich. Das war eine Herzensangelegenheit, dass wir in den Schulen nicht mehr den Rechtsextremismus haben oder dass er nicht ankommt. Der ist leider teilweise an den Schulen angekommen. Das Thema hatten wir auch gestern im Schulausschuss und da hoffe ich natürlich auf die demokratischen Kräfte und da sind wir auch geeint, auch wenn wir in vielen Themen mit den anderen demokratischen Fraktionen unterschiedlicher Meinungen sind, sind wir bei dem Thema natürlich geeint und werden alles dafür tun, damit der Rechtsextremismus, der teilweise auch leider an den Schulen angekommen ist, dann auch verschwindet.
Das ist ja auch gerade, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, also Demokratiebildung in Schulen. Ja. Erinnere mich, dass ich früher, habe ich immer gesagt zu Freunden, ja, wir müssen nur die Bildungsprobleme lösen und dann haben wir auch die Rechtsextremismus-Probleme gelöst auf lange Sicht. Also, dass wir einfach eine gute Bildungspolitik machen, dass die Leute halt quasi die Ressourcen haben, um dem auch widerstehen zu können. Aber jetzt aktuell ist es so ein bisschen, ich sag mal, wenn man das pessimistischer sieht, ist es ein bisschen frustrierend, weil man eben sieht, dass halt viele Kinder, viele junge Erwachsene auf diese TikTok-Videos quasi reinfallen, sich davon beeinflussen lassen und eben halt sehr viele junge Menschen, muss man einfach sagen, jetzt auch AfD wählen. Mhm. Was so, also die halt früher irgendwie Grüne oder auch FDP gewählt haben, jetzt vermehrt zu der AfD und auch zur Linkspartei zum Beispiel gehen. Das ist ja schon ein beunruhigender Trend. Und da ist natürlich die Frage, was können wir denn in den Schulen tun? Was können Lehrerinnen und Lehrer tun, um halt eben auch ja die demokratischen Werte auch in der Schule zu verankern und da eben was gegen Rechtsextremismus, gegen Fake News zu unternehmen?
Du hast es schon gerade angesprochen. Wir brauchen eine gute Bildungspolitik. Und die haben wir gerade in Nordrhein-Westfalen nicht. Die haben wir seit Jahren nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, da wollen wir auch angehen. Wir haben auch immer wieder gesagt, wir brauchen eine gute Medienkompetenz an den Schulen. Mhm. Und das muss natürlich auch mit dem Ministerium gemeinsam erarbeitet werden mit den Schulen. Also wir haben ja jetzt auch gestern im Schulausschuss kritisiert, dass die Ministerin möchte, dass alle Schulen mussten bis zu den Herbstferien ein Handynutzungskonzept, ein Medienkonzept vorlegen. Das hat natürlich dann wieder dazu geführt, dass bei einigen Lehrkräften mehr Arbeit verursacht wurde, oder bei Schulleitungen, weil sie das teilweise nochmal neu erstellen mussten. Einige hatten da schon was, aber ich habe mir gewünscht, dass wir diese Ergebnisse bekommen. Wie stehen denn die Schulen dazu? Haben sie ein Handyverbot? Wenn ja, welchen Jahrgängen? Wie werden die Handys denn benutzt in den Schulen? Da möchte ich gerne auch von der Ministerin erfahren in den nächsten Schulausschüssen. Wie ist das Ergebnis? Und kann man da eine einheitliche Lösung finden? Ich finde es halt sehr schade, dass die Schulen damit alleine gelassen werden. Das ist mag der erste Schritt sein, dass man die Schulen abfragt, was für ein Handykonzept habt ihr? Aber da muss man dann auch schnell reagieren und auch weiterdenken, das Ganze zu Ende denken. Wir brauchen auf jeden Fall ein Medienkonzept, ein gutes Medienkonzept. In anderen Bundesländern gibt es das schon, beispielsweise in Hessen. Ist auch ein CDU-geführtes Land und da funktioniert es teilweise. Mhm. Auf jeden Fall besser als bei uns.
Ja, was machen die anders in Hessen?
Ja, die haben beispielsweise, die Schulen kriegen auch ein freies Budget, um ihre Mediennutzung oder Medienkonzept zu finanzieren. Sie haben auch das Fach Medien nochmal zusätzlich einmal stündlich in der Woche eingeführt. Es sind so ganz einfache Dinge. Also ich werde wahrscheinlich auch gleich nochmal über unsere Ergebnisse der Enquete-Kommission auch teilweise berichten, was wir eigentlich generell in der Bildungspolitik ändern wollen. Aber das haben wir jetzt leider nicht hier in Nordrhein-Westfalen und es sieht auch so aus, dass es nicht dazu kommen wird. Aber man kann auch an kleinen Schrauben drehen und es bewirkt was. Es ist ja auch etwas, was ich seit 2020 auch fordere. Wir müssen unseren Lehrplan reformieren. Ich sage immer, unsere Schülerinnen und Schüler arbeiten mit einem Lehrplan, das sehr veraltet ist und werden um 16 Uhr das 21. Jahrhundert entlassen. Das funktioniert nicht.
Was würdest du denn am Lehrplan ändern? Weil ich habe jetzt, also auch nochmal zum Stichwort Demokratiebildung, du bist ja auch so wie Lehrerin. Ich persönlich habe, ich bin 25, ist noch nicht so lange her, dass ich zur Schule gegangen bin und ich fand immer, es ging zu wenig um Politik. Ja. Es ging zu wenig um Politik, um Demokratie. Also so wie Unterricht war schön und gut, aber es ging immer so sehr um
Soziologie, Politik und Wirtschaft.
Es ging um Angebot und Nachfrage. Dann
der Wirtschaftskreislauf.
Hier und da ein paar Diskussionen quasi, aber halt alles sehr, sehr, sehr oberflächlich und nicht so tiefgreifend. Was würdest du denn ändern im Lehrplan?
Naja, es fängt ja schon so an. Also ich habe mich ja auch teilweise mal geärgert, warum der Bereich Politik immer so kurz kam im Bereich Sozialwissenschaften. Es macht jetzt auch keinen Sinn, neue Fächer zu schaffen, sondern wir müssen einfach mit denen arbeiten, die wir auch haben und reformieren. Und dazu gehört auch, kann man nach Saarland gucken, da kann man nach Hamburg gucken, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist enorm wichtig, dass wir das in den Schulen einführen, dass wir fächerübergreifend auch Projektunterricht anbieten, damit wir als Beispiel uns mit der Frage, geht es unserer Umwelt oder wie geht es unserer Demokratie, auch dass wir das schaffen, dass unsere Schülerinnen und Schüler selbstständig sich das erarbeiten. Das macht ja was mit dem Gehirn, wenn ich eine Aufgabe habe und selbst das erarbeiten darf, anstatt zu sagen, hier, lies mal den Text und bearbeite Aufgabe 3, 4 und 5. Das ist ja, also und vor allem heutzutage, wenn wir dran denken, dass wir mit KI schon viele Aufgaben einfach lösen können, abfotografieren und dann haben wir schon die Antwort, finde ich schon wichtig, dass wir Bildung für nachhaltige Entwicklung in Nordrhein-Westfalen implementieren. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Da haben wir ja auch mit Friday an einigen Schulen, es läuft das ja in Nordrhein-Westfalen, das ist freiwillig, aber ich wünsche mir, wie beispielsweise in Saarland, dass das auch in den Lehrplan implementiert wird. Und das finde ich sehr wichtig. Das wäre zum Beispiel ein Schritt. Der nächste Schritt ist, sich wirklich tatsächlich anzugucken, gucken, brauchen wir alle Inhalte, die wir haben? Weil wir hören ja von den Lehrkräften, es ist einfach viel zu viel. Man hetzt von einer Klassenarbeit zur nächsten. Man schreibt eine Klassenarbeit und gefühlt kommt schon die nächste. Das überfordert unsere Kinder und das macht eigentlich keinen Sinn, wenn sie nur von Klassenarbeit zu Klassenarbeit lernen. Das bringt einfach nichts. Es bleibt nichts hängen. Dann fragen Sie mal nach der zweiten Klassenarbeit, was der Inhalt von der ersten Klassenarbeit war. Ist schon schwierig. Dann gucken mich auch im Moment, muss ich mal nachgucken. Und ich finde, das sinnhafte Lernen ist verloren gegangen. Ich wünsche mir, dass wieder Nordrhein-Westfalen das sinnhafte Lernen im Vordergrund steht.
Also halt so eher langfristig orientiert, nachhaltig. Natürlich. Also ich kenne es ja auch aus dem Medizinstudium, das Bulimie-Lernen vor einer Klausur. Zwei Wochen später ist das meiste wieder vergessen.
Richtig, Bulimie-Lernen.
In der Schule war es jetzt auch nicht unbedingt anders. Wie könnte man das denn so gestalten, dass eben mehr hängen bleibt?
Also die Lehrpläne zu reformieren, wäre ein Schritt. Also ich habe das ja halt so wie Lehrerin auch gemacht. Ich wusste ganz genau, was ist jetzt klausurrelevant. Ich habe auch in der Oberstufe unterrichtet. Was brauche ich für Abitur? Und dann habe ich einiges weggelassen, um über die aktuellen Themen, die Schülerinnen und Schüler beschäftigen, die Nachrichten, aus den Nachrichten, wenn sie kommen und sagen, hier ist wieder ein Krieg ausgebrochen, was passiert denn hier und was ist mit der Wirtschaft los, damit ich Zeit hatte, darauf einzugehen. Und das war mir schon sehr wichtig und das habe ich eigenständig gemacht. Und ich wünschte mir, dass wir das auch, dass auch im Lehrplan dann noch offiziell stehen haben. Ich bin mir ganz sicher, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen draußen genau dasselbe machen, dass sie schauen, was kann ich denn jetzt mal im Moment weglassen, damit ich auch aktuelle Themen bearbeiten kann. Und das finde ich sehr wichtig. Ich würde auch die Klassenarbeiten reduzieren oder andere Lernformate anbieten. Wie gesagt, mit KI ist es total einfach, die Aufgaben zu lösen. Das sinnhafte, ich sag's nochmal, das sinnhafte Lernen ist auch bei den Lernformaten sehr wichtig. Andere Prüfungsformate wünsche ich mir. Also nicht nur das reine, liest den Text und bearbeite die Aufgaben, auch andere, wie beispielsweise, das bietet ja auch Bildung für nachhaltige Entwicklung, wenn man fächerübergreifendes Projektunterricht anbietet, dass man auch andere Prüfungsformate auch haben kann.
Wie sieht es sonst grundsätzlich aus mit mehr Praxisorientierung schon in der Schule? Ja. Damit meine ich so ein bisschen, dass Schule wirklich jetzt mehr ist als Deutsch, Mathe, Englisch, sondern halt eben auch einen wirklich aufs Leben vorbereitet. Also man geht aus der Schule und man hat die Ressourcen, die man quasi braucht. Ne? Das sind ja so einfache Sachen wie, fängt schon mit so einer Steuererklärung oder sowas an.
Ja, ich kenne diese Diskussion seit Jahren. Ja, das klassische Thema. Aber da sag ich mal, es gibt bestimmte Kernkompetenzen, die muss man erwerben, da kommen wir nicht drum herum, auch in Deutsch. Das ist ja auch schon Jahre her, als es um die Debatte ging, ich kann ein Gedicht analysieren, aber ich kann keine Steuererklärung erstellen. Sage ich, ja schön, das ist wichtig, dass du ein Gedicht analysieren kannst. Das musst du auch können, da gibt es kein Drumherum. Aber du kannst auch gerne lernen, wie man eine Steuererklärung schreibt. Also wer würde jetzt nicht das eine gegen das andere austauschen?
Nee, das, ne?
Das will ich jetzt an dieser Stelle erstmal sagen. Deswegen sage ich ja, wenn man den Lehrplan kürzen würde, ich will nur ein Beispiel kommen. Der Arbeitskreis Schule war in Finnland. Und dann hat man sich angeguckt, ich überspitze das jetzt mal, deren Lehrplan für die Schule war, sagen wir mal, so dick. Und unser Deutschlehrplan ist genauso dick wie der Lehrplan in Finnland für den ganzen Unterricht. Also das ist jetzt komplett überspitzt, aber du weißt, was ich damit sagen möchte.
Hier bei uns ist es relativ überfüllt. Strikt.
Es ist überfüllt, der Lehrplan ist überfüllt.
Also man hat auch als Lehrkraft dann nicht so viel Freiheiten, dass man, sage ich jetzt mal, das so ein bisschen gestalten kann, wie man möchte.
Ja, erfahrene Lehrkräfte nehmen sich die Freiheit, aber die haben ja auch natürlich, aber es ist halt, also wenn man sich beispielsweise anschaut, die Schulen, die den deutschen Schulpreis gewinnen, die bewegen sich ja alle in einem Rahmen, wo sie selbst bestimmte Dinge entscheiden, die nicht durch das Ministerium vorgegeben sind. Und da kann man ja auch mal gucken, was läuft denn an den Schulen so gut und wie können wir es schaffen, dass wir das implementieren und damit das auch für die anderen Schulen gilt. Und das verschläft gerade die CDU-geführte Landesregierung.
Das ist ja aber auch ein interessanter Punkt, den du hast jetzt mit Finnland, weil was ich dich auch fragen wollte ist, was sind denn jetzt Ideen aus anderen Ländern? Es gibt ja eine Reihe an Ländern leider, die deutlich besser in Bildung abschneiden als wir hier in Deutschland. Was können wir denn von denen allgemein lernen?
Also vielleicht kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, ohne dass ich das Land nenne. Ich bin ja auch mit vielen Botschaften unterwegs, mit vielen Konsulen unterwegs, sei es durch die parlamentarischen Abende. Und wenn dann wieder eine Bildungsstudie kommt, auch im Ländervergleich und wir wieder weit hinten sind, was ich wirklich sehr schade finde für Deutschland, weil wir das Potenzial auch haben, dass wir wieder ganz vorne sind, dann höre ich von den anderen Konsulen, ja, wir sind nicht besser geworden, ihr seid einfach schlechter geworden. Es ist also so makaber, das Ganze. Es ist wirklich sehr traurig. Nochmal zu deiner Frage zu kommen. In Finnland, was ist dort anders? Inklusion ist beispielsweise ganz anders. Wenn wir hier über ein AOSF-Verfahren sprechen, also ob ein Kind Bedarf hat oder nicht, das wissen die gar nicht. Wenn wir sagen, wie macht ihr das denn mit dem AOSF-Verfahren? Es ist bei uns ein Knuddelmuddel, es ist durcheinander, es dauert viel zu lange, es bringt dem Kind nichts, es stresst die Lehrkraft. Wie können wir das vereinfachen? Wie können wir dem Kind gerecht werden? Mhm. Dann sagen die, was ist denn ein AOSF-Verfahren? Also Inklusion leben die schon. Und das ist, bei uns steht das seit den 90er Jahren nur auf dem Papier und das war's. Also wir haben keine echte Inklusion, die wir eigentlich vor Jahrzehnten beschlossen haben.
Was würdest du denn im Bereich Inklusion fordern, beziehungsweise wie würdest du es dir vorstellen, dass es ablaufen soll?
Naja, auf jeden Fall zumindest, dass wir auch die Möglichkeit haben, wie in Finnland, dass wir Kinder, die, also inklusive Kinder mit den normalen Kindern auch so unterrichten. Also ich meine, wenn das jetzt mal in den Schulen geht, ich habe viele Grundschulen, die sagen, wir haben Inklusionskinder, aber wir haben Integrationshelfer, die wir uns teilen müssen. Also das Kind hat ja gar keine Möglichkeit, einen Bezug zu seinem Inklusionshelfer aufzunehmen.
Das ist, denke ich, auch der springende Punkt. Also immer, wenn ich über das Thema Inklusion spreche, dann kommt erstmal, ja, ist wunderbar, wollen wir eigentlich alle. Aber weil Personal so ein großes Problem ist und man dafür halt einfach mehr Ressourcen bräuchte, um das vernünftig jedem Kind gerecht zu werden, umsetzen zu können, ist es in der Realität dann oft für die Lehrkräfte eine Mehrbelastung, weil es natürlich, erstens, Lehrkräfte sind teilweise natürlich nicht dafür ausgebildet, speziell mit gewissen Problemen umgehen zu können. Also das haben sie einfach im Lehramtsstudium nicht gelernt. Zweitens, das macht es natürlich schwieriger im Unterricht, weil es dann einfach verschiedene Leistungsspektren auch eben gibt, was an sich machbar wäre, wenn man halt eben genug Personal hat, wenn man noch zwei, drei andere Leute quasi hat. Aber es ist ja in der Realität nicht so. Also wie so viele Probleme im Bildungsbereich scheint mir, dass man das Problem Personalmangel lösen muss, damit die anderen Probleme auch besser werden.
Ja, das, also eine Lösung wäre ja beispielsweise auch, dass man das in die Ausbildung der Lehrkräfte mit implementiert, den Bereich Inklusion. Klar, natürlich brauchen wir auch Inklusionshelfer, das ist wichtig, oder Sonderpädagogen, das ist auch wichtig, aber es würde ja nicht schaden, wenn wir diesen Bereich mit implementieren würden, damit man nicht irgendwie blank davor steht, wenn jetzt mal der Sonderpädagoge fehlt oder die hier MPT-Kraft nicht mit in der Klasse ist, dass man nicht, damit man auch auch befähigt ist, mit den Kindern umzugehen. Und das ist in Finnland so. Und das haben wir hier leider total verschlafen. Und das ist egal, welche Partei oder welche Fraktion hier das Bildungssystem hatte. Das hatten wir auch bis 2017.
Ja.
Also ich finde, man muss auch mal ehrlich sein. Und das ist für mich natürlich, das ist jetzt für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, der Bereich Bildung, weil ich auch wirklich aus Überzeugung Lehrerin geworden bin. Und das haben auch meine Schülerinnen und Schüler mal rückgemeldet. Und es ist für mich ganz wichtig, auch Fehler einzugestehen, sei es von der eigenen Partei, damit wir nach vorne kommen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns ja auch als Arbeitskreis dann auch mal komplett neu aufgestellt und haben ja auch gesagt, Chancengleichheit müssen wir in der Bildung wieder hinbekommen. Vor allem hier in Nordrhein-Westfalen. Wir arbeiten daran. Wir haben ja auch mit der Enquete-Kommission einige Ergebnisse und die sind ja auch präsentiert worden. Und das ist natürlich etwas, worauf wir auch stolz sind, worauf wir uns auch hoffentlich auch verlassen können, weil die Enquete-Kommission besteht ja aus allen Fraktionen, die im Landtag vertreten sind. Und wir haben uns mit den demokratischen Fraktionen auf ein Ergebnis geeinigt. Und jetzt schauen wir mal, wie es bei der Umsetzung läuft.
Und was ist jetzt quasi das Ergebnis? Also wie kann man Chancengleichheit verbessern?
Ja, also das würde jetzt den kompletten 60-minütigen Rahmen sprengen. Genau, ich reduziere mich auf das Wesentliche, das A und O, was wir auch schon vor der Enquete-Kommission auch gesagt haben. Aber Gott sei Dank haben es auch die anderen Fraktionen verstanden. Investitionen in die frühkindliche Bildung ist enorm wichtig. Das heißt, also ich spreche jetzt mal als Lehrerin. Wenn ich einen Schüler habe oder eine Schülerin, die mit Bedarfen schon in die erste Klasse eingeschult wird und ich nicht die Zeit habe, weil wir einen Lehrkräftemangel haben, weil unsere Lehrpläne überfrachtet sind, diesem Kind gerecht zu werden, weil wir auch überfüllte Klassen haben. Wir haben einen Klassengrößen, die sind unvorstellbar gewesen vor Jahrzehnten. Dann kann ich dem Kind nicht helfen und es läuft immer mit. Es läuft mit. Dann hat es auch Differenzen in der ersten Klasse, weil es ja auch mit Bedarfen eingeschult wurde. Das zieht sich bis in die zweite, dritte, vierte, in die weiterführende Klasse. Und dann, was passiert? Entweder wird dieses Kind auffällig oder es resigniert und ist ruhig. Und was passiert? Dann kommen wir wieder und sagen, ach, wir haben einen Fachkräftemangel auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, unsere Jugendlichen, ich überspitze das mal, sind zu blöd, die schaffen ihre Abschlüsse nicht. Aber die sind nicht blöd, sondern die Problematik liegt darin, dass wir kein Bildungssystem haben, das es schafft, dass unsere Jugendlichen, die Potenzial haben, zu Fachkräften werden. Und das ist das Traurige an der Sache.
Mhm. Und wenn jetzt Frühförderung quasi so ein essentieller Schritt ist, was können wir denn hier quasi machen, um es besser zu machen? Weil es ist ja auch einfach da das Problem eben, dass auch da die Pädagogen, die Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel, dass die einfach nicht gefunden werden. Also wieder das Personalthema.
Da kommen wir ja auch zu dem Fachkräftemangel. Mhm. Also ich sag jetzt mal, wir fordern, dass man mit 4,5 Jahren die Kinder screent und so gucken, haben sie Bedarfe, sind sie altersgerecht entwickelt? Wenn nicht, müssen wir gucken, sie müssen gefördert werden. Das ist sehr wichtig. Also was ich jetzt zum Beispiel an der Ministerin oder an der CDU-geführten Landesregierung kritisiere, ist beispielsweise bei dem Schulkompass 2030, es wird getestet, aber was folgt daraus? Mhm. Und ich halte nichts davon, einfach zu testen, sondern die Förderung fehlt. Diagnostik plus Förderung. Das ist enorm wichtig. Und das müssen wir auch machen, wenn wir die Kinder, wie beispielsweise in Hamburg, mit 4 Jahren testen, um zu gucken, ob sie altersgerecht entwickelt sind. Das ist ja nicht böse, das hilft ja auch den Eltern. Sei es, also ich habe eine Schule besucht, wo mir eine Lehrerin erzählt hat, das Kind kam, konnte nicht schneiden. Alle haben gesagt, es ist nicht in der Lage, einen Kreis zu schneiden. Bis sie dann gemerkt hat, weil es nicht sehen kann. Mhm. Es lag an den Augen. So, was macht das denn mit dem Kind? Ich habe es gesehen, es hat immer wieder versucht zu schneiden. Es resigniert doch oder hat das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und diese negativen Gefühle, das darf man bei Kindern nicht unterschätzen. Mhm. Ich meine, es sind Kinder. Das sind unbeschriebene Blätter. Wenn sie direkt mit negativen Gefühlen oder mit negativen Momenten in der Schulzeit konfrontiert werden und immer wieder, dann entwickeln sich auch Ängste. Und das müssen wir verhindern. Und diese Ängste ziehen sich bis ins jugendliche Alter. Und jedes Mal haben sie dann die Problematik, dass wenn es Klassenarbeiten gibt oder man nach vorne kommen muss, dass diese Kinder Ängste entwickeln und entweder auffällig werden oder krank werden. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Die mentale Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, die ist enorm wichtig. Und das wird gerade in Nordrhein-Westfalen nicht gesehen.
Ist ja jetzt ja quasi gerade diese Phase Kita und Grundschule, diese sehr vulnerable Phase, wo, wenn da viel schief geht, sag ich jetzt mal, oder halt man dem Kind nicht gerecht wird, es schwierig wird, das in der weiterführenden Schule dann quasi noch zu retten, weil halt eben so diese essentiellen Grundlagen, ne, wie du auch gesagt hast, ne, das Kind kommt dann in die 5. Klasse, hat aber viele Grundlagen einfach nicht, ne, die man dann auch schwer nachholen kann. Du hast ja selber eine junge Tochter, du hast einen Sohn, der jetzt zur Grundschule geht. Was ist denn jetzt im Bereich Grundschule das, was man ändern müsste?
Im Bereich Grundschule, da müsste man halt auch ändern, dass wir mehr Lehrkräfte brauchen. Das ist ganz klar. Wir brauchen auch kleinere Klassen und wir brauchen einfach mehr Geld, damit die Kommunen in die Lage versetzt werden, die veralteten, maroden Schulgebäude zu sanieren.
Aber wie kriegen wir denn mehr Lehrkräfte? Das ist die Frage. Ja. Also selbst wenn wir denen mehr Geld zahlen, es gibt ja Lehrkräfte, sag ich mal.
Nee, es geht einfach darum, dass wir den Lehrerberuf einfach wieder attraktiver gestalten. Mhm. Also das fängt ja schon an, wenn es heißt, die faulen Lehrer haben im Jahr 12 Wochen frei oder was weiß ich, wie viele Wochen frei. Das ist nicht so. Ich versuche das auch immer zu erklären, das ist eine unterrichtsfreie Zeit. Also es gab keine Herbstferien, wo ich nicht korrigiert habe. Dann bin ich nicht um 6 aufgestanden, dann bin ich um 7 aufgestanden. Aber habe dann wirklich 8-9 Stunden durchkorrigiert mit meinen Fächern Deutsch und Sozialwissenschaften.
Da wird viel geschrieben.
Ist ja auch richtig so. Aber das ist etwas, also das Bild des Lehrers muss auf jeden Fall in der Gesellschaft geändert werden. Das ist für mich also auch eine Herzensangelegenheit.
Ja.
Es muss aber auch so sein, wir haben mit dem Handlungskonzept, was die Ministerin vorgestellt hat, auch leider die Problematik, dass Teilzeitbeschäftigung eingeschränkt wurde. So haben viele Lehrkräfte gesagt, stopp, bei dem ganzen Stress, bei den ganzen Aufgaben, die ich machen muss, kann ich beispielsweise nur das richtig ausführen, ohne krank zu werden, wenn ich 18 Stunden arbeite und nicht die 25,5 oder die 28 Stunden, je nachdem, welche Schulform sie sind. Und das wurde jetzt so dermaßen eingeschränkt, weil wir einen Lehrkräftemangel haben, dass wir viele Krankmeldungen haben. Dann komme ich jetzt auch noch zu dem, vielleicht haben Sie das gemerkt in meinem Satz, je nach Schulform haben sie entweder 25,5 Stunden oder 28 Stunden. Im Grundschulbereich haben sie die 28 Stunden. Ist das fair? Es ist nicht fair. Nein. Und da fängt die Ungleichheit ja schon an. Also wir fordern ja Chancengleichheit. Die meisten reden ja, was auch richtig ist, über die Chancengleichheit für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte. Und das wird ja auch leider vergessen. Das fängt ja schon bei der Ausbildung an. Wir haben eine Ausbildung von mindestens 7 Jahren. Also 4,5 bis 5 Jahre universitäre Ausbildung. Dann 1,5 Jahre haben sie ein Referendariat. Und wenn sie ohne Probleme durchkommen, sind sie bei 6 bis 7 Jahre. Und teilweise haben wir dann, weil es einfach die Lebensumstände es nicht zulassen, auch Lehrkräfte, die vielleicht etwas länger benötigen. Das fängt schon im Studium an, bei dem Praxissemester, das nicht vergütet wird.
Genau, und das ist auch ein Punkt, auf den ich ein bisschen näher eingehen würde gerne, das Lehramtsstudium. Ich habe nämlich, also meine Freundin studiert Lehramt, ich habe sehr viele Freunde, die Lehramt studieren. Meine Freundin ist gerade im Praxissemester zum Beispiel. Und bei ihr war es jetzt so, sie hat an einer Schule neben dem Studium gearbeitet, an einer Gesamtschule, musste da jetzt kündigen, damit sie ihr unbezahltes Praxissemester an einer anderen Schule, die ihr zugewiesen wurde, machen kann. Was natürlich, also für sie zum einen finanziell ein Problem ist, also einfach blöd ist.
Natürlich.
Ne? Und total kontraproduktiv eigentlich. Weil wie gut wäre es, wenn quasi, und damit habe ich auch, darüber habe ich auch mit Frau Müller-Rech zum Beispiel gesprochen, dass halt die Nebenjobs der Studierenden auch immer in der Schule stattfinden. Weil wir brauchen, wie gesagt, die Lehrkräfte. So Praxiserfahrung zu sammeln ist sowieso meistens das Wichtigste und geht über den Gewinn einer Vorlesung, sage ich jetzt mal, meistens hinaus. Und wie gut ist es, wenn die Studierenden schon relativ früh auch vor einer Klasse stehen und da zumindest die Chance bekommen, sich am Unterricht auch zu erproben. Und ich meine, die Grundlagen, also um jetzt eine 5., 6. Klasse zu unterrichten, die faktischen Grundlagen, die besitzt man ja eigentlich. Und ich finde, man müsste da das Lehramtsstudium einfach viel mehr praxisorientiert machen, so ein bisschen in Richtung halt so wie ein duales Studium. Also, dass man halt wirklich, man ist in der Schule, man arbeitet da, man lernt aber auch gerade eben auch vor allem pädagogische Skills im Studium, dann natürlich eben auch die inhaltliche Vertiefung, aber mal ein bisschen mehr praxisorientiert am Lehrerberuf, statt ich studiere hier jetzt Biologie und lerne alles und am Ende bin ich dann irgendwie Lehrerin und oh, wie ist das jetzt passiert?
Nee, da gibt es ja auch einen KMK-Beschluss oder Empfehlung. Die gibt es ja schon seit letztes Jahr und wir hatten auch nach den Sommerferien gefragt. Thüringen ist damit direkt durchgestartet. Ich meine, jetzt nagel mich jetzt nicht fest aufs Datum. Ich meine, dieser Beschluss kam im April letzten Jahres und wir hatten nach den Sommerferien oder kurz vor den Sommerferien, wir hatten danach gefragt und da mal gefragt, also Thüringen probiert das aus und dann hieß es ja, wir müssen das noch prüfen. Also wir haben diese Anfrage gestellt, warum ist das hier in Nordrhein-Westfalen nicht möglich? Vor allem zumindest für die Studenten und Studentinnen, die das wollen. Also es muss ja keine Pflicht sein, aber es muss doch die Möglichkeit geben, wenn ich ein duales Studium machen möchte im Lehrerberuf, und das kann ja auch kurzfristig sein, wir müssen doch gucken, wo wir gut ausgebildete Lehrkräfte herbekommen. Und angehende Lehrkräfte, das wäre doch gar nicht mal schlecht, wenn man denen eine Möglichkeit gibt. Wenn wir dann in Hülle und Fülle Lehrkräfte haben, kann man ja wieder sagen, okay, es hat sich nicht bewährt, wir gehen wieder auf das alte System zurück. Aber dass man sich komplett verschließt, und so ein Chaos schafft, das verstehe ich nicht. Also da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich möchte aber noch gerne was zu dem Praxissemester sagen. Sie haben eine Wohnung als erwachsener Mensch. Sie sind ja ein Student, Sie haben eine Wohnung, Sie haben Lebensunterhaltskosten. Und es kann nicht sein, und das haben wir immer wieder, also mehrfach im Ausschuss erwähnt, wir haben das mehrfach in unseren Anträgen implementiert. Es kann nicht sein, dass die Regierung ihre Augen verschließt und sagt, nee, 6 Monate müssen die weder essen noch trinken noch Miete zahlen. Also das ist unmöglich. Also ich finde schon, das ist sehr respektlos und das ist für mich nicht menschlich.
Und es ist ja dann auch wieder eine soziale Ungerechtigkeit, weil natürlich die Leute, die aus wohlhabenden Familien kommen, die können das ohne Probleme wegstecken, weil die halt Geld von den Eltern dann zum Beispiel haben und nicht unbedingt dann noch nebenbei arbeiten müssen. Aber in der Realität, wer das nicht hat, der muss dann vielleicht am Wochenende zusätzlich zu der ganzen Arbeit im Praxissemester dann auch am Wochenende jobben oder ähnliches. Also das ist halt wirklich nicht optimal. Das würde ich an der Stelle auch auf jeden Fall kritisieren.
Naja, das führt ja dazu, dass auch viele dann bei einem Praxissemester sich überlegen, mache ich das oder nicht, und gehen dann in andere Wege. Und dann haben wir wieder Lehramtsstudenten verloren. Und was halt natürlich ärgerlich ist, wenn man sich zum Beispiel die Zahlen anschaut oder von Universitäten Rückmeldungen bekommt, ist das so, dass wir auch zwischen der Übergang ins Referendariat auch teilweise
viele
scheitern.
Verlieren.
Richtig. Ja. So, und dann haben wir auch mit einer kleinen Anfrage und auch einer Berichtsanfrage nach den Zahlen gefragt. Wieso haben wir so viele, wie viele Absolventen oder wie viele Studentinnen kommen nicht zum Ende? Wie viele gehen nicht ins Referendariat? Wie viele brechen ab? Also die Zahlen haben wir nicht. Doch, die haben sie, die rücken sie nicht raus. Und das finde ich natürlich sehr schade, weil mit diesen Zahlen kann man arbeiten.
Genau.
Und sagen wir mal, wir kriegen das nicht als Opposition. Schön und gut, das ist deren Politik, aber arbeitet doch mal mit den Zahlen. Legt uns doch mal was vor. Also wenn Sie sich mal diese letzten 3 Jahre angucken, da gab es vielleicht 2 oder 3 Anträge im Bereich Bildung von den regierungstragenden Fraktionen. Und das sind alles Prüfaufträge. Wir prüfen Bildung für nachhaltige Entwicklung beispielsweise. Wir haben 1 Jahr Druck gemacht. Das war auch ein Thema bei den Grünen im Wahlkampf. Wir haben gesagt, hallo, das habt ihr versprochen. Und dann kam irgendwann mit Ach und Krach so ein halbherziger Antrag, wo dann das 80% sind Prüfaufträge. Und bis heute ist nichts zu Ende geprüft.
Also scheint mir, dass eine Reform des Lehramtsstudiums auch ein essentieller Punkt ist, um eben Lehramt attraktiver zu machen, weil eben viele Leute sind an sich dem Studium gar nicht abgeneigt oder der Vorstellung, Lehrer zu werden. Aber hören dann ja auch von ganz vielen, und das kriege ich ja auch so zurückgemeldet, das Studium ist eine Katastrophe, das ist alles sehr unnötig, ist schlecht organisiert, deswegen würde mich jetzt interessieren,
quasi. Also wir haben auch Universitäten, die nicht so schlecht sind, wie beispielsweise Wuppertal, wenn ich das mal so sagen darf, da habe ich auch. Aber es ist halt auch teilweise zu meiner Zeit überfüllt.
Ich kenne auch viele, die in Wuppertal studieren. Aber gut. Die Frage ist ja so ein bisschen so. Was wäre jetzt dein Konzept, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist Bildungsministerin, was würdest du im Lehramtsstudium ändern? Wie sähe es konkret aus?
Naja, zumindest würde ich dafür sorgen, dass es im Studium, dass es so aussieht, dass man nicht ins kalte Wasser geworfen wird, wenn man mit dem Fuß in die Schule betritt. Also das war ja bei mir so. Alles schön theoretisch, alles Theorie, alles schön und gut. Zu meiner Zeit gab es das Praxissemester überhaupt nicht. Mhm. Ja, und da gab es halt nur eine Orientierungsphase 4 Wochen. Aber das war jetzt nicht vergleichbar mit dem Praxissemester. Mhm. Ja, und dann kam das Referendariat. So ein Cut, eine ganz andere Welt. Und das ist natürlich etwas, das ist halt ungewohnt. Da muss man, also ich finde das halt sehr schwierig, wenn man sagt, wir brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte, dass wir aber es nicht schaffen, die Lehramtsausbildung zu reformieren, zu ändern, praxisnah zu gestalten. Hm. Das müssen wir unbedingt machen. Also das allererste, was ich sowieso machen würde, ist das Praxissemester zu vergüten. Hm. Oder einfach mal KMK-Empfehlungen ernst zu nehmen, umzusetzen. Es ist ja, ich meine, es kann passieren, dass wir dann nach 2, 3 Jahren sagen, das hat nicht funktioniert, aber wir haben was getan. Und hier fehlt es total. Wir tun nichts. Wir sitzen das Ganze ab. Mhm. Das funktioniert nicht. Wir fahren das Ding gegen die Wand. Wir haben, ich habe das immer wieder gesagt, erst 2022 hieß es, wir haben circa 3.000 bis 4.000 Lehrkräfte, die uns fehlen. Ich habe gesagt, das stimmt doch gar nicht. Es ist doch eh alles auf Kante genäht. Das heißt, wenn ich kleinere Klassen haben will, wenn ich nicht ständig möchte, dass der Unterricht vertreten wird, sondern wirklich genügend Lehrkräfte haben, brauchen wir mindestens das Doppelte. Jetzt sind wir schon bei 7.000 bis 8.000. Aber auch das wird nicht reichen. Das sage ich auch jetzt schon. Also auch die Unterrichtsstatistiken, die stattfinden, wenn Unterricht ausfällt. Wir fragen, wie viel Unterricht fällt denn aus? Und dann kommt irgendeine gemogelte Statistik, die uns vorgetragen wird. Dann sage ich ja, was ist denn mit dem Unterricht, der vertreten wird von fachfremden Personen? Ja, das wissen wir ja nicht. Also ich kenne das ja, das Gute ist ja, ich bin ja selbst Lehrerin. Ich hatte schon mal Phasen, wo ich, und das ging nicht anders, in der Mensa 3 bis 4 Klassen beaufsichtigt habe. Fällt das in die Statistik Unterrichtsausfall? Was meinst du?
Wahrscheinlich nicht.
Nein, fällt es nicht. So, was habe ich da gemacht? Ich habe dafür gesorgt, dass alle wieder heil rauskommen, aber konnte ich unterrichten, 3, 4 Klassen auf einmal und habe dafür gesorgt, dass sie wenigstens eine Aufgabe haben, bin rumgelaufen. Aber richtig von mir was gelernt haben die dann in dem Moment nicht. Wie denn auch? Mhm. Wie kann man denn 80, 90 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig unterrichten? Du kannst sie unterstützen, indem, wenn sie Hausaufgaben haben, das kann man machen. Mhm. Aber das ist einfach nur eine Aufbewahrung.
Mhm. Also zum
Oder wenn ich zum Beispiel eine Zeit lang als Deutschlehrerin Physik vertreten musste. Und der Physiklehrer, der auch wirklich auch längerfristig begründet krank war, ich muss mal ja heutzutage jetzt auch sagen, bevor das wieder irgendwie falsch verstanden wird, der Aufgaben geschickt hat und ich natürlich mit meinem Physikwissen da so ein bisschen gescheitert bin, ist ja auch klar. Und das geht ja allen so. Ich meine, stell dir vor, jemand sagt dir, du studierst Medizin, ja? Hm. Jemand sagt dir, ja komm, bau mal ein Auto. Was machst du dann?
Würde nicht so gut ausgehen.
Ja, es ist, also von uns werden Sachen erwartet, ne, wo, die man in der freien Wirtschaft gar nicht so umsetzen würde. Da hat jeder seinen Bereich. Beispielsweise, du bist, welche Richtung studierst du?
Also ich studiere Medizin und ich möchte Anästhesie und Intensivmedizin machen.
So, du willst Intensivmedizin machen. Dann hast du deinen Abschluss. Darfst du dann Chirurg werden, ohne weiteren Abschluss zu haben?
Nee.
Ja. Aber wir müssen Physik unterrichten.
Ja, ich verstehe. Und das ist auch was, was ich häufig höre, häufiger Kritik wird, dass man dann halt eben einspringen muss in Themen, die einem, die man halt gar nicht gelernt hat.
Also ich habe das jetzt mal überspitzt. Ich habe fachfremd unterrichtet. Ich habe Darstellen und Gestalten fachfremd unterrichtet. Ich habe noch 2, 3 andere Fächer fachfremd unterrichtet. Mhm. Natürlich hast du dann auch bei Physik nach einer Zeit, wusste ich ganz genau, wie das funktioniert. Aber das hast du nirgendwo anders. Das wird von uns einfach erwartet. Mhm. Und dann erwarte ich aber auch eine Wertschätzung.
Ja.
Und die erfahre ich nicht von meiner Dienstherrin. Und die habe ich bis jetzt von gar keinem erfahren. Mhm. Und so fühlen sich auch die meisten Lehrkräfte.
Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf dieses Thema Personalmangel, da haben wir jetzt gesagt, okay, Lehramtsstudium muss attraktiver werden. Der Beruf Lehrer an sich muss in der, auch in der Gesellschaft wieder einen höheren Stellenwert bekommen. Ja. Das sind zwei Punkte.
Das Referendariat muss reformiert werden.
Referendariat muss reformiert werden, allgemein.
Also allgemein, komplett müssen wir da nochmal neu starten.
Mhm, alles mehr praxisnäher.
Richtig.
Gibt es sonst noch Stellschrauben, an denen wir drehen können?
Ja, natürlich. Es gibt ja beispielsweise, wenn man im Referendariat durch die Prüfung fällt. Man darf ja maximal noch einmal wiederholen und dann wird auch leider, wenn man Pech hat, auch die Vergütung im Referendariat gekürzt. Und das ist schon unter Mindestlohn.
Mhm.
Also das ist schon Hungerlohn, sage ich immer, wenn man im Referendariat ist. Heutzutage kann man sich damit nicht viel leisten. Da hast du ja schon angesprochen, das fördert ja auch nicht die Chancengleichheit. Diejenigen, die das große Glück haben, dass sie Familien einen unterstützen können, haben es viel einfacher als diejenigen, die sowieso schon für alles selbst immer aufkommen mussten. Und das ist natürlich nicht fair. Das wäre natürlich auch eine Sache. Das andere ist natürlich auch die Arbeitszeiterfassung bei den Lehrkräften.
Mhm.
Die arbeiten sich ja wirklich dumm und dämlich, wenn ich das mal so sagen darf, die meisten. Und es wird wieder jemand geben, der sagt, ja, aber ich kenne einen Lehrer, der ist faul. Ja, ich kenne auch in der Firma XY Menschen, die faul sind. Die hast du überall. Aber halten wir uns daran fest, dass dass 99% der Lehrkräfte fleißig sind und dass vielleicht andere einfach wirklich nur ihre Zeit abarbeiten oder beziehungsweise ihre Zeit arbeiten und nicht darüber hinaus arbeiten. Das wird schon als faul gewertet. Manchmal frage ich mich, wieso? Ich gehörte zu denjenigen, die wirklich immer alles gegeben haben, muss ich sagen. Sehr engagiert. Mir hat mal eine kluge Frau gesagt, ich bin schuld daran, dass das Bildungssystem so kaputt ist. Da saß ich als engagierte Lehrkraft, sagte, warum das denn? Ja, wenn Lehrkräfte wie du aufstehen würden, sagen würden, stopp, wir arbeiten nicht mehr freiwillig mehr. Mehr Arbeit leisten wir nicht mehr freiwillig. Das müsst ihr uns vergüten. Da wäre das Bildungssystem schon längst zurechtgerückt. Also ich muss auch an dieser Stelle meinen Kolleginnen und Kollegen danken, wirklich, die auch über dem Maß hinaus ihr Bestes geben.
Mhm.
Und auch tagtäglich, auch mit ihren Sorgen, Lehrkräfte sind nicht Roboter, die nach Hause gehen und keine Familie haben oder auch keine Sorgen haben, sondern das sind auch nur Menschen.
Lehrkräfte sind ja, soweit ich das beurteilen kann, meistens verbeamtet, dann dürfen sie nicht demonstrieren gehen. Ne?
Genau, aber wir dürfen demonstrieren. Also verbeamtet und Teilzeit, das ist auch etwas, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Wieso hat meine Kollegin, nicht Teilzeit, Tarifangestellte, wieso hat meine Kollegin, die die gleiche Klasse hat, die es gleich unterrichtet, im Monat 300 bis 500 Euro weniger als ich, nur weil ich verbeamtet bin? Und das finde ich auch ungerecht. Und das muss sich auch dringend ändern.
Aber die Kollegin darf dann streiken?
Die darf streiken, ja.
Okay.
Ja.
Okay. Weil das ist ja auch also die Frage, warum protestieren Lehrer quasi nicht mehr? Und da ist ja einmal das Argument, also so, wie ich das laienhaft beurteilen kann, dass es halt eben daran liegt, dass man halt verbeamtet ist und dass da halt nur eingeschränkt möglich ist.
Es ist eingeschränkt möglich, aber wie macht sich das dann bemerkbar, wenn die Lehrkräfte wirklich am Ende sind und dann dauerkrank werden? Oder immer wieder ausfallen, das haben wir ja auch. Also das ist einfach furchtbar. Oder wenn man sich mal überlegt, sie arbeiten in einem großen System, an einer weiterführenden Schule beispielsweise in Teilzeit, haben einen Teilzeitvertrag, der ihnen noch nicht weggenommen wurde. Dann haben sie aber teilweise, und dafür kann derjenige nichts, der diesen Stundenplan erstellt hat, da ist wieder das System dran schuld, dann haben sie teilweise auch, dass sie von 8 bis 4 an der Schule sind, mit Freistunden oder Springstunden, wie sich das so nennt. Haben sie nirgendwo, wenn sie beispielsweise irgendwo als Verkäuferin oder Verkäufer arbeiten, Teilzeit sind, bleiben sie nicht von 8 bis 5 jeden Tag mit Freistunden oder mit Pause, sondern sie haben von 8 bis 1, damit sie dann nach Hause gehen, ihre Kinder abholen, weil es sonst niemanden gibt oder weil es die Situation es nicht anders zulässt. Und das wird von den Lehrkräften auch erwartet. Teilzeit, ja, aber du hast ja dann, du kommst um 8, dann kommst du noch mal um nachmittags. Das funktioniert ja nicht. Und das ist auch unfair. Da müssen wir auch dran arbeiten. Und wie können wir das ändern? Wenn wir mehr Lehrkräfte haben. Und wie können wir das machen? Wenn wir die wertschätzen. Also die Wertschätzung fehlt. Und die Lehrkräfte bekommen immer mehr Aufgaben und es wird ihnen nichts weggenommen. Bei jedem Erlass, bei jeder neuen Aufgabe, die eine Lehrkraft bekommt, bin ich die Erste, die im Ausschuss fragt, und wo werden diese entlastet? Was wird ihnen weggenommen? Ja, kommt keine Antwort.
Ist ja auch ein springender Punkt, dass es darum geht, dass Lehrkräfte sich auf den Unterricht konzentrieren können und diese ganzen unterrichtsfernen Aufgaben halt quasi wegfallen. Du hast ja auch am Anfang mit diesen Medienberichten quasi drüber gesprochen. Das ist dann ja wieder mehr Arbeit für die Lehrkräfte eigentlich. Warum kann das nicht jemand anderes tun? Oder warum kann man nicht allgemein auch da schauen, dass man da die ganzen unterrichtsfernen, den ganzen Papierkram quasi reduziert?
Ja, also wir haben ja die Schulverwaltungsassistenzen. Aber keiner sagt, dass wenn eine Schulleitung einen Schulverwaltungsassistenz einstellt, dass es von seinen Schulleitungsstunden abgeht. Das sind so Dinge, man sagt, ja, aber die haben doch Schulverwaltungsassistenzen. Ja, aber die müssen trotzdem was abgeben. Das heißt, die bekommen immer mehr Aufgaben, aber das Zeitbudget, was sie haben, bleibt gleich. Das muss nur irgendwie ungerecht weiter verteilt werden. Dann ist der Unmut auch groß. Oder wenn wir wirklich, klar, gibt es auch schwarze Schafe in jedem Beruf. Und ich sage immer, warum ist diese Person überhaupt dauerkrank? Wie kann man ihnen helfen? Man muss doch nicht immer sagen, du bist jetzt krank geworden, jetzt bist du dauerkrank. Man muss doch mal nach der Ursache suchen und gucken, wie kann ich dir als Dienstherr oder Dienstherrin helfen? Also immer von vornherein immer negativ an die Sache ranzugehen, das ist auch, was mich halt verärgert hat, dass das medial komplett ausgenommen wurde. Meine Frage gestern wurde nicht beantwortet. Ich habe die Ministerin, ich habe viele Fragen gestellt und am Ende die Frage gestellt in der Aktuellen Viertelstunde, weil nach 15 Minuten beendet der Vorsitzende dann die Aktuelle Stunde. Weil eine Frage war von mir, wussten die regierungstragenden Fraktionen und das Ministerium und die Bezirksregierung von dem Fall vorher? Oder ist das erst, oder sind sie erst in Kenntnis gesetzt worden, nachdem es die Medien berichtet haben? Darauf gab es keine Antwort. Und ich denke, die haben das auch durch die Medien erfahren. Und das finde ich schon traurig. Also das geht nicht. Weil wir hatten vor den Sommerferien eine Ausschusssitzung. Da hatten wir wieder den Fall der dauerkranken Lehrerin, die 16 Jahre krankgeschrieben wurde.
Ja. Wurde auch ausgiebig diskutiert, ja.
Wurde sehr ausgiebig diskutiert. Und da haben wir zum Beispiel auch gefragt, gibt es weitere Fälle? Uns sind keine weiteren Fälle bekannt. Spätestens da hätte ich doch angefangen, mir die Zahlen anzugucken. Wer ist dauerkrank und wer nicht? Und ich möchte doch mal zurück auf die Statistiken kommen. Wir haben jetzt über die Unterrichtsausfallstatistik gesprochen, die nicht der Realität entspricht. Deswegen wissen wir auch gar nicht, ich weiß das schon. Deswegen weiß das Ministerium ja auch gar nicht, wie viele Lehrkräfte sie realistisch benötigt. So, ich kann das ausrechnen. Ich weiß das ungefähr. Aber die wollen das nicht wissen oder verschließen die Augen. Und die Statistik, wie viele Lehrkräfte dauerkrank sind, wie viele in Elternzeit sind, wie viele Mutterschutz sind, das wissen sie auch nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel frage, wie ist denn die Besetzungsquote an einer Schule? 100% laut Papier. Nee, ist sie nicht. In der Realität ist sie bei 80 oder 90%. Und das ist nochmal auf Kante genäht. Wenn ich zum Beispiel dann höre in meinem Umfeld, ja, du hast jetzt diese Anfrage gestellt, jetzt kam aber raus, eine Schule ist mit 95% besetzt. Reicht das nicht? Das reicht nicht. Die Dauererkrankten sind nicht drin, weil die Stelle ist ja nicht freigegeben worden. Die sieht ja besetzt aus. Ob unterrichtet wird oder nicht, das steht nicht auf dem Papier. Und das sind Systemfehler. Und da muss man rangehen. Ich denke mal, wenn man an diese Systemfehler rangeht, dann würde sich auch vieles ändern. Aber das vergisst, das will oder vergisst oder sieht die Landesregierung nicht. Ich weiß es nicht.
Ein Punkt, über den ich ganz gerne noch sprechen würde, wäre beim Thema Chancengleichheit so ein bisschen, was ist denn unser Ziel? Weil ich finde es auch ein legitimer Punkt, der häufig kritisiert wird. Eigentlich machen heutzutage zu viele Leute Abitur. Weil, also einmal das auszuführen, wir brauchen nicht unbedingt noch mehr Leute, die immer vorsichtig gesagt, die Philosophie, Geschichte und Soziologie studieren. Wir brauchen Leute, die eine Ausbildung im Handwerk zum Beispiel machen. Also wir brauchen Fachkräfte in vielen Bereichen. Und das ist nur meine Wahrnehmung so, dass die Gesellschaft so sehr darauf ausgerichtet ist, mein Kind muss auf jeden Fall Abitur machen. Wenn es nicht Abitur macht und wenn es nicht studiert, dann ist das nicht viel wert. Also es muss, um erfolgreich zu sein, muss es irgendwas studiert haben, irgend so einen akademischen Beruf machen. Und die ganzen Ausbildungsberufe, und Deutschland ist ja auch, das ist, würde ich sagen, auch historisch eine große Besonderheit, also zum einen das duale Studium, zum anderen eben die Ausbildungsberufe in Deutschland, das ist was sehr Positives. Und das wird so sehr unter den Tisch gekehrt, beziehungsweise auch nicht so anerkannt. Und da stelle ich mir zumindest immer die Frage, ist es überhaupt so richtig, dass wir dieses Abitur und Studium so massiv anstreben? Und ist das jetzt das Ziel eines erfolgreichen Lebens, dass man Abitur hat und studiert hat? Oder was ist der Erfolg in der Chancengleichheit?
Die Diskussion, die wir vor 20 Jahren hatten, geht jetzt in die andere Richtung. Das heißt, vor 20 Jahren hatten wir eine Gesellschaft, wie du schon gesagt hast, die gesagt hat, du musst studieren, sonst wird aus dir nichts. Mhm. Ich habe als Lehrerin versucht zu erklären. Ich habe auch dann auch Positivbeispiele eingeladen. Ich habe gesagt, ich habe meinen Lohn dann auch gesagt, ich verdiene so und so viel. Ich bin in dieser Erfahrungsstufe. Ich habe studiert. Jetzt habe ich auch das Glück gehabt, dass ich eine Klassenkameradin hatte, die eine Ausbildung gemacht hat, dann einen Meister gemacht hat, die mindestens genauso viel verdient hat wie ich, sogar teilweise mehr. Und ich habe das versucht, meinen Schülerinnen und Schülern zu erklären, während es überall medial in der Gesellschaft gesagt wurde, ohne Abitur bist du nichts. Das habe ich so kritisiert. Aber ich habe mich da komplett alleine gefühlt. Und das finde ich natürlich nicht gut. Ich weigere mich jetzt dann, also wir brauchen Handwerker, aber ich weigere mich zu sagen, wie vor 20 Jahren, du musst dein Abitur machen. Und ich weigere mich zu sagen, nee, du machst kein Abitur, du machst jetzt das Handwerk. Sondern ich möchte, dass man individuell auf die Kinder schaut, auf die Jugendlichen und das Beste aus ihnen herausholt und sie unterstützt, ihren Weg zu gehen. Dann hätten wir die Diskussionen nicht. Ich bin, also vielleicht merkst du das, ich bin da gerade so ein bisschen, das hat mich nämlich vor 20 Jahren verärgert, zu sagen, du musst das machen. Nein, und jetzt sind wir in dieser Krise. Jetzt, auch wenn wir in die Kommunen das Geld hätten, um Schulgebäude zu sanieren, wo sind die Handwerker? Wo sind die Fachleute? Und was passiert? Die Preise steigen bis ins Unendliche. Und das ist etwas, das hat wieder die Politik komplett hat sie Mist gebaut und verschlafen. Und ich sage, möchte nicht vorgeben, ob der Jugendliche später sein Abitur macht und studiert oder ob er nach der 10. eine Ausbildung macht oder ob er erst sein Abitur macht und dann eine Ausbildung macht, sondern ich möchte individuell auf das Kind schauen.
Dann würde ich ganz gerne noch mal schauen, ob wir denn nicht auch eine grundsätzliche Reform in unseren Schulsystemen haben. Also aktuell ist es ja so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass hauptsächlich noch auf Gymnasien und Gesamtschulen gesetzt wird.
Ja.
Also das ist also dieses klassische mit Gymnasium, Hauptschule, Realschule, das existiert ja so quasi gar nicht
mehr. Ja, in einigen
Kommunen. Also wenig zumindest. Ist das denn der richtige Weg, das zu sagen, quasi die Leute, die von Anfang an schon in der Grundschule, die da sehr gut sind, dass sie halt eine Gymnasialempfehlung bekommen, aufs Gymnasium gehen und alle anderen quasi auf die Gesamtschule, wo man dann halt ja auch so ein bisschen dieses Thema, die Schwachen lernen ein bisschen stärker zusammen, werden da mitgezogen und dies und das, um so halt die Möglichkeit zu haben, okay, ich kann da entweder halt nach der 10. Klasse abgehen oder ich kann halt hier auch das Abitur machen, ist ja in dem Sinne an sich gleichwertig, kann ich auch studieren. Also ist dieses mehr oder weniger zweigliedrige Systeme, in das wir uns entwickeln immer mehr. Ist das der richtige Weg?
Also ich möchte jetzt mal sagen, was ich mir als Privatperson wünsche und was umsetzbar ist. Also ich finde das ja auch immer, ich sage immer, ich möchte auch nichts politisch fordern, was ich später selbst nicht umsetzen könnte oder was meine Fraktion selbst nicht umsetzen könnte.
Realpolitik.
Realpolitik ist für mich sehr wichtig. Oder für unsere Fraktion besser gesagt. Ich halte nichts davon, einem 10-Jährigen oder teilweise einem 9-Jährigen Anfang der 4. Klasse zu sagen, oder 9,5 oder 10,5, je nachdem, wie alt sie, wann sie eingeschult wurden, du darfst aufs Gymnasium, du gehst auf eine Hauptschule und du auf eine Realschule. Und du guck mal, ob du eine Gesamtschule findest. Ich weiß gar nicht, was aus dir wird. Davon halte ich nichts. Wir reden von 9-Jährigen, maximal 10-Jährigen. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Wir haben das alle durchlebt. Ich weiß, diese Argumentation, ja, aber wir haben das auch durchlebt. Die Frage ist, war das richtig? Ich finde es nicht richtig. Denn die Kinder entwickeln sich. Und wir haben jetzt diese Pandemie, man sagt ja mal so, das finde ich schlecht, aber die Pandemiekinder. Das heißt, diejenigen, die 2020 eingeschult werden, kommen ja auch jetzt langsam zum Ende. Wir haben jetzt 25 oder sind schon zum Ende gekommen, sind in der weiterführenden Schule teilweise. Oder 21, 22, sind alles Corona-Kinder. Und da hat man viel versäumt. Sowohl in der Kita, die sind mit Bedarfen in die Grundschule gekommen und auch in der Grundschulzeit. Dann haben wir sowieso die Langzeiterkrankung, dann haben wir sowieso wenig Lehrkräfte. Also jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt zu sagen, und der ist schon drüber, das hätten wir schon vor 1-2 Jahren machen müssen, zu sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Aber wie gesagt, das wird ja leider hier in Nordrhein-Westfalen nicht umgesetzt. Und die Entwicklung, du hast jetzt auch gefragt, der Elternwille. Der Elternwille ist ja, Nordrhein-Westfalen wird ja auch, ist ja auch wichtig, der Elternwille. Wenn die Eltern sagen, ich möchte mein Kind aufs Gymnasium schicken, du hast diese Empfehlung, die Empfehlungen gibt es, die kann ich nicht von heute auf morgen verschwinden lassen. Die Empfehlungen gibt es. Und wenn die Eltern sich für ein Gymnasium entscheiden oder für eine Gesamtschule, das ist der Elternwille. Und jetzt muss man sich mal anschauen. In den meisten Kommunen ist der Schrei nach einer weiteren Gesamtschule sehr hoch. Das ist momentan im Trend. Das kann man egal welcher Fraktion man ist, das kann man jetzt nicht verleugnen, finde ich. Klar, Gymnasium hat noch nicht ihren Stellenwert verloren, das ist auch die Realität. Aber wir haben in der Enquete-Kommission Ergebnisse, wo wir als SPD-Fraktion auch sagen oder empfehlen, dass man auch Richtung, also Gymnasien und Gesamtschulen lässt, aber dann eine Schule hat, wo Hauptreal dann auch zusammengeführt wird. Wie man es auch nennen möchte. Und dass diese dann auch in Kooperation mit den weiterführenden Schulen auch die Möglichkeit haben, auch die Oberstufe dann zu besuchen, wenn sie dann die Möglichkeit haben. Also wir können noch mal gesondert über die Enquete dann auch noch mal sprechen. Das sind viele gute Empfehlungen. Aber so wie das System jetzt ist, dass wir nur Hauptschulen haben oder Realschulen, der Elternwille, der ist nicht da. Der ist für die Hauptschulen nicht gegeben. Was ich sehr schade finde. Ich bin ja eher für das längere gemeinsame Lernen. Das muss man auch so sagen.
Sollte Grundschule 6 Jahre gehen, eher als 4 Jahre?
In Berlin geht das ja. Finde ich klasse. Finde ich richtig gut. Aber ich weiß nicht, ob das in Berlin, ob das umsetzbar ist. Und zwar nicht, weil unsere Lehrkräfte das vielleicht nicht stemmen können, sondern von den Gebäuden her.
Infrastruktur wieder.
Ja, die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen, da muss man komplett investieren. Aber ich sage auch, wenn man jetzt anfängt, ist man vielleicht in 20 Jahren so weit wie in Hamburg. Bei allen Bildungsstudien waren die ganz weit hinten. Und jetzt gucken wir alle, wie macht das Hamburg? Hier sind die besser als wir. Deutlich besser. Auch bei den Bildungsausgaben, das habe ich gestern auch gefragt. Bei den Bildungsausgaben sind wir auf dem drittletzten Platz im Ländervergleich hier in Deutschland, bei den Bundesländern. Wir geben im Durchschnitt 900 Euro pro Kopf weniger aus für unsere Kinder als die anderen Bundesländer. Da frage ich mich, warum?
Gute Frage. Hamburg, was Hamburg ja anders macht, ist Frühförderung. Richtig. Erstens, da haben wir ja drüber gesprochen. Und dann geben die mehr Geld aus oder haben
die geben mehr Geld aus?
Sonst doch
fundamental die geben mehr Geld anderes. Aus, die haben Lernstandserhebungen. Hat ja die Ministerin auch eingeführt mit dem Schulkompass 2030. Aber die Förderung fehlt. Alleine Diagnostik reicht mir nicht aus. Du bist auch Medizinstudent. Wenn du sagst, nee, den können wir jetzt mit diesem Stoff nicht einschlafen lassen, dann frage ich dich ja, was brauchen wir denn? Keine Ahnung. Gucken wir mal, was aus dir wird. Ne? Ja. Das geht nicht. Sondern man muss einfach mal gucken, wir brauchen eine Diagnostik, die ist wichtig, aber wir brauchen auch die Förderung. Das Zusammenspiel, das darf nicht vergessen werden.
Wir bewegen uns langsam Richtung Ende.
Ja.
Was du jetzt schon mehrmals angesprochen hast, ist diese Enquete-Kommission und die Ergebnisse da. Möchtest du vielleicht daraus nochmal so ein paar Punkte nennen aus den Ergebnissen? So
einfach ja, das so ist die frühkindliche Bildung. Das ist, dass man auch schaut, welche Schulformen bringen unsere Kinder weiter. Das sind auch natürlich dann auch Lernstandserhebungen, auch das Testen von, ich sage das jetzt mal ganz platt, das Testen von Kindern plus die Förderung. Das ist ja auch, was ich gestern auch im Schulausschuss kritisiert habe. Alleine zu testen oder auf die Enquete-Kommission zu verweisen, dass sie das ja auch möchte, das reicht nicht aus, sondern wir müssen auch fördern. Wir brauchen mehr Lehrkräfte, wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher, wir brauchen mehr multiprofessionelle Teams, Sonderpädagogen, Schulsozialarbeit darf nicht vergessen werden. Wir sind in einer Gesellschaft, wo eine Schule ohne Schulsozialarbeit nicht überleben kann. Und das dürfen wir nicht vergessen. Präventionsarbeit, sei es Gewalt an Schulen, sei es der Extremismus, der sich in jede Richtung gerade verbreitet. Das brauchen wir alles. Okay. Und vielleicht, was ich mir wünschen würde, ist wirklich tatsächlich gelebte Chancengleichheit in der Schule zu schaffen und nicht nur auf dem Papier zu schreiben, wie ich möchte Chancengleichheit für die Kinder. Ich möchte, dass sie das spüren, mit nach Hause nehmen und auf jeden Fall auch, dass wir denen die Möglichkeit geben, dass sie unsere Fachkräfte werden, die wir brauchen in Deutschland.
Ist ja auch ganz wichtig so für ein positives Bild von der Demokratie und von dem System, in dem wir leben, dass eben auch die Kinder das Gefühl haben, mir wird es in Zukunft besser gehen. Ich hab die Chance, ich habe Zukunftsperspektiven. Das ist ja gerade in der aktuellen, ja teilweise düster anmutenden Zukunft mit den ganzen Krisen, die bestehen,
Das machen ja die AfD-TikTok-Videos ja nicht besser. Die schüren ja die Ängste, die spielen ja mit den Ängsten der Kinder und Jugendlichen. Das darf nicht sein. Ich möchte, dass die Jugendlichen wieder sagen, hey, das ist ein Fake-Video, das stimmt gar nicht. Wir haben Zukunftsperspektiven und wir sind die Zukunft.
Genau, und dagegen muss die Demokratie dann ja eben auch was unternehmen, eben gegen diese AfD-Content, gegen die Fake News, dem entgegenzutreten und da eben auch Perspektiven zu zeigen, die anders sind als die von den Populisten kommen.
Ja, richtig.
Zum Ende. nehmen wir an, du bist jetzt Bildungsministerin. Was wäre denn die eine Sache jetzt so maßnahmenorientiert, die du sofort ändern würdest?
Ich würde komplette Chancengleichheit in der Bildung schaffen. Allen Bereichen.
Alles klar. Dann haben wir damit, glaube ich, einiges durchdiskutiert. Vielen Dank für deine Zeit, für das
Gespräch.
Vielen
Dank für dein Engagement. Finde ich richtig klasse.
Und auch vielen Dank für deine Arbeit, für unsere Demokratie.
Vielen Dank.
Okay, was habe ich aus der Episode mitgenommen? Vor allem eins. Lehrer sein ist nicht so ein entspannter Job, wie man vielleicht manchmal denkt. Ganz im Gegenteil. Nach dem Gespräch mit Frau Engen und nach vielen anderen Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern und vielen Lehramtsstudierenden wird für mich immer klarer, dass wir oftmals ein falsches Bild vom Lehramt haben. Natürlich gibt es den klassischen Sportlehrer, der im Unterricht immer nur Fußball spielt und keinen Unterricht vorbereitet. Aber die allermeisten Lehrerinnen und Lehrer arbeiten hart, stehen ständig unter Stress und machen ohne Ende Überstunden. Das sollte, wie Frau Engen auch bemängelt, gesellschaftlich mehr anerkannt werden und dadurch könnte man vielleicht auch den Lehrberuf stärken und mehr Menschen für Studium und Schule gewinnen. Aber ey, vielleicht seht ihr das ja anders oder vielleicht habt ihr etwas ganz anderes aus der Episode mitgenommen. Teilt mir eure Gedanken gerne mit, sei es auf Instagram oder auch per Mail. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt nett zueinander.